Wie liebt man seinen Nächsten? Halim, wie sich selbst? Wie bleibt man da in diesen Geboten von Jesus Christus drin? Oder halt eben ganz speziell in diesem Doppelgebot der Liebe. Wie kann man das machen? Es könnte vielleicht so gehen, wie es die folgende Geschichte erzählt. Da waren zwei Jünger nach der Kreuzigung von Jesus so richtig zerstört, verwirrt und durcheinander. Man könnte sagen, sie hatten ein richtiges Trauma und sind dann an diesem Samstag nach der Kreuzigung weggelaufen. Weg aus Jerusalem, weg aus Israel, soweit sie einfach nur gehen konnten. Sie sind eigentlich vor der ganzen Situation, dass halt Jesus Christus gestorben ist, weggelaufen. Irgendwann haben sie dann ihre Flucht beendet und waren an einem ganz einsamen Ort. Man könnte sagen, der Ort war schon fast vergessen, weil da so wenig Leute hingehen. Und dort haben sie sich niedergelassen und integriert. Sie haben dann dort eine Kommune gegründet und haben da gelehrt, was Jesus Christus ihnen beigebracht hatte. Sie haben versucht, nach den Lehren von Jesus Christus zu leben. Und haben das versucht umzusetzen. Sie wurden da von den anderen Menschen ein wenig belächelt. Aber wegen ihren Taten waren sie auch hochgeachtet. So vergingen die Jahrhunderte. Und die Nachfolger, die Nachkommen, versuchten immer noch, das, was die zwei Jünger gelehrt hatten, umzusetzen. Nur etwas wussten sie in der ganzen Zeit nicht. Sie hatten nichts von der Auferstehung von Jesus Christus gehört. In der ganzen Zeit wussten sie das nicht, bis eines Tages Missionare auch zu ihnen kamen und ihnen erzählten von der Auferstehung von Jesus Christus. Sie haben ihnen gesagt, das Grab ist leer, der Tod ist bezwungen. Es gibt Hoffnung, Hoffnung darauf, Jesus Christus einmal wieder zu sehen. Sofort wurde ein großes Freudenfest gefeiert, weil das war natürlich wirklich eine Freudenbotschaft, die sie erlebt haben. Im Laufe des Abends stellte dann einer der Missionare fest, dass der Leiter von dieser Kommune sich zurückgezogen hat, dass er weggegangen ist vom Fest und auch nicht wieder kam. Also ging er ihn suchen und fand ihn im Gebetsraum. Aber er saß nicht einfach nur dort, sondern war tränenüberströmt. Also ist er hin und wollte von ihm wissen, wieso weinst denn du so? Heute ist doch ein Freudentag. Der Herr Jesus, dem ihr bis jetzt nachgefolgt seid und ihm gedient habt, der lebt und eines Tages wirst du ihn sehen. Ist das denn kein Grund zu feiern? Doch, doch, sagte der Leiter, aber ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass die Glaubensgeschwister, die gestern noch so vieles Gutes getan haben, ohne Aufsicht auf Belohnung, dass die jetzt nur noch darauf schauen werden, auf diese Belohnung, anstatt einfach weiterzumachen, sich um die Liebe von Gott zu bemühen und um die Mitmenschen zu kümmern, einfach weil es gut und richtig ist. In der Geschichte spricht dieser Leiter ein Problem an. Das Problem: Wieso oder wie können wir Gott lieben? Aus welchem Grund können wir Gott oder sollen Gott von ganzem Herzen, ganzem Kraft, mit ganzem Verstand ihn lieben? Denn dies ist ja die Forderung von Jesus Christus. Er hat gesagt, wie es vorher vorgelesen wurde, liebe Gott von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und aller Kraft. Wenn Christus das jetzt so einfach nennt, dann wird er uns nicht einfach so im Regen draußen stehen lassen, nichts weiter erklären. Und er hat auch eine Erklärung uns weitergegeben. Er nennt einen Grund, wieso oder wie man Gott lieben kann. Es ist in einer ganz kurzen Aussage drin enthalten. Der Text, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 8 in den Versen 42 bis 43. Wenn Gott euer Vater wäre, hielt Jesus ihnen entgegen, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nicht aus eigenem Entschluss. Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Christus erwähnt in diesen beiden Versen ein paar Grundsätze. Er spricht sie da an. Was halt eben wirklich wichtig ist bei der Liebe. Bei der Liebe, die Gott betrifft. Beziehungsweise was die Grundlage ist. Es ist, dass wir Gott aus eigener Kraft gar nicht lieben können. Wir können es nicht selber stemmen. Wir schaffen es nicht, aus uns heraus Gott wirklich mit ganzer Kraft, ganzem Verstand, von ganzem Herzen, ganzer Seele zu lieben. Wir könnten uns abmühen. Abmühen vielleicht auch, wie es die Leute da aus der Geschichte gemacht haben, über die Jahrhunderte hinweg. Aber wir hätten dann nie die Gewissheit. Das, was wir machen, reicht das? Reicht diese Liebe? Gefällt Gott, was wir tun? Denn wir könnten gar nicht auf das Wort von Gott hören. Wir wären da taub und würden nichts vernehmen. Und wenn wir da nicht mal hören können, dann können wir Gott gar nicht wirklich richtig lieben. Wir können das also nicht selber vollbringen. Gott muss also dazu erst einmal eine Möglichkeit schaffen. Schaffen, dass wir ihn lieben können. Lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und das hat er gemacht, indem er seinen geliebten Sohn Jesus Christus zu uns auf die Welt gesandt hat. Er, Gott, hat Christus zu uns allen, zu jedem Menschen gesendet, damit er, Christus, eine Brücke zu uns schafft, damit er den Weg wieder zu Gott ermöglicht, dass er alles Trennende beiseite schafft und wir einen Neuanfang mit Gott machen können. Und Christus hat das gemacht. Er hat den Fehler oder die Sünde, dass wir eben nicht bei Gott waren, dass wir Gott nicht von ganzem Herzen geliebt haben, die hat er auf sich genommen und dafür dann auch am Kreuz bezahlt, damit wir halt eben wirklich wieder in eine Beziehung zu Gott treten können. So macht Gott uns allen das Geschenk der Liebe. Er bietet es uns an. Und wir müssen nur dieses Geschenk entgegennehmen. Das Schöne ist, er bietet es jedem an. Jedem einzelnen Menschen. Egal welcher Nation, egal welchen Alters, er bietet es jedem an. Und jeder, der Christus nachfolgt, nimmt auch dieses Geschenk der Liebe Gottes von ihm entgegen und geht eine Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, ein. Es wird eine lebendige Beziehung sein. Und es ist eine lebendige Beziehung, eine tiefe Beziehung. Es entwickelt sich, so kann man sagen, eine tiefe Freundschaft. So wie auch wir Freundschaften haben. Und die wertvollsten Freundschaften, die wir haben können, sind ja die, die wir haben mit unserem besten Freund oder unserer besten Freundin. Da, wo wir wissen, dieser Person, da kann ich alles erzählen. Alles Gute, alles, was mich freut, das kann ich mit der Person teilen und sie freut sich mit mir mit. Aber es hat auch Platz für nicht so Gutes. Es hat Platz für Schwieriges. Auch das wird diese Person mit mir teilen und mich nicht verurteilen, sondern einfach diese Last, die mich bedrückt, mittragen. Es herrscht also in dieser Freundschaft drin, in dieser Beziehung ein großes Vertrauen. Und so Beziehungsweise noch viel, viel besser ist die Beziehung zu Gott, unserem Herrn. So ist die Beziehung zu Jesus Christus. Eine Beziehung in der Liebe drin. Jetzt ist es aber so, jede Beziehung, die braucht auch Einsatz. Die Liebe, die ist nicht nur einfach konsumierbar, dass man sagt, ja, schön, gib mir mal deine Liebe, ich nehme die gerne entgegen und dann ist gut. Sondern es muss investiert werden. Es klappt nicht, dass nur immer einer gibt und gibt und gibt und der andere nimmt und nimmt und nimmt. Das ist auch bei der Beziehung zu Gott so. Und das Spannende ist, Gott hat das nicht erst im Neuen Testament gesagt. Er hat es schon im Alten Testament ausgedrückt und klargestellt. Er hat dort gesagt, er wird für das Volk Israel sorgen. Er wird zu ihm schauen, er wird sie versorgen. Aber sie sollen auch etwas tun. So ein Text steht im 5. Buch Mose, im 11. Kapitel, in den Versen 13 bis 16. Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl. Und ich will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esst und satt werdet. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an. Gott hat also da von den Israeliten gefordert, dass sie seinen Geboten, all den Geboten, die er ihnen gegeben hat, dass sie die befolgen sollen. Oder andersrum halt eben, dass sie Gott lieben sollen. Dass sie Gott aktiv lieben. Und nicht nur sagen, ja, Gott, ich liebe dich. Punkt, ich hab's gesagt, ist gut. So in der Art, ja, ist schon gut. Ich liebe dich ja, lass mich bitte in Ruhe. Denn das würde zeigen, schau mal, an dir liegt mir nichts. Das gilt ja auch gleich bei unseren Beziehungen. Wenn wir sagen, ja, ja, ich liebe dich, lass mich so in Ruhe drin, dann sagt der andere, ja, damit bin ich nicht zufrieden. Dann könnte man fast meinen, ja, hast du mich ja nicht nur zu einem Teil lieb, so 20%? Mit dem wäre keiner von uns zufrieden. Wir sehen uns alle danach, dass das andere, das Gegenüber, einen zu 100% liebt. So ein Verhalten, wenn man nur sagen würde, ich liebe dich zu einem Teil, das tut keiner Beziehung gut, das tut keiner Freundschaft gut. Sondern es braucht halt eben auch da den Einsatz und die Liebe vom Gegenüber. Es braucht den Einsatz von beiden Personen. Und das halt eben selbst in den tiefsten Beziehungen, bei den besten Freundschaft und auch in der Ehe. Immer wieder muss Zeit und Kraft investiert werden, um diese Beziehung lebendig zu halten, um aufeinander einzugehen, um sich für den anderen zu interessieren. Es muss an diesen Beziehungen gearbeitet werden. Wenn Gott uns nun eine Beziehung zu ihm ermöglicht, dann gilt auch da das Gleiche. Auch an der Beziehung muss gearbeitet werden. Das Schöne ist für uns, Gott, das dürfen wir wissen, er arbeitet die ganze Zeit an der Beziehung zu uns. Es kann nur sein, dass wir vielleicht das eine oder andere Mal sein Arbeiten nicht verstehen. Dass wir es nicht sehen, wie Gott wirkt und warum er so wirkt. Dass wir halt eben nicht merken, wie er arbeitet, so wie er arbeitet. Aber auch an uns gilt jetzt die Forderung. Auch wir sollen einen Einsatz geben. Auch wir sollen aktiv werden und nicht denken, ja, Gott liebt mich. Das reicht. Und dann so die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, ich kann mich zurücklehnen. Es ist nicht gut, wenn man sagt, die Sache, mit Gott, die Beziehung zu Gott, die hat Zeit. Wobei es stimmt schon, man soll bei einer Beziehung nichts übers Bein brechen, sondern auf sein Herz hören und danach handeln. Und es stimmt auch, dass Gott alle Zeit der Welt hat. Aber wir alle zusammen, wir haben diese Zeit nicht. Unsere Zeit ist begrenzt. Und darum sollen wir eben aktiv sein, weil unsere Zeit so kostbar ist. Und das ist auch der Grund, wieso Gott die ganze Zeit an uns dran ist am Arbeiten, für uns da ist, weil er genau weiß, wie kostbar unsere Zeit ist und er uns für sich gewinnen möchte. Und deswegen ist eben auch unser Einsatz gefragt. Aber wie soll jetzt dieser Einsatz aussehen? Beziehungsweise, ist es nicht ein Widerspruch? Vorher habe ich gesagt, es ist nicht möglich, dass wir Gott aus eigener Kraft lieben können. Und nun sollen wir Einsatz geben? Aber da müssen wir uns vor Augen halten, Gott, er hat es ermöglicht. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir ihn lieben können. Er hält uns diese Möglichkeit eben hin als Geschenk, die wir nur zu nehmen brauchen. Und was ich das ganz Spannende finde, auch dieses Geschenk, dass er uns diese Möglichkeit gibt, dass er diese Möglichkeit schafft, auch diese Möglichkeit hat er schon im Alten Testament aufgezeigt. Und zwar in Hosea 12,7. Da steht, so bekehre dich nun zu deinem Gott. Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Sobald also Gott uns das Geschenk der Liebe hinhält, dann sind wir gefragt, uns zu entscheiden. Nehmen wir dieses Geschenk an oder lassen wir es? Wir müssen also da aktiv werden und uns entscheiden. Denn wenn wir es ergriffen haben, dann sind wir diese Beziehung zu Gott wieder eingegangen. Und so zeigt uns dieser Text von Hosea die aktive Seite von uns auf. Wir sollen festhalten an der Barmherzigkeit von Gott und daran glauben. Glauben, dass Gott uns allen Recht schaffen wird. Ich darf also meine Sorgen, meine Ängste und alles, was mich bedrückt, Gott in die Hände legen. Das klingt jetzt zuerst nicht mal nach einer Tätigkeit. Ich denke, bei vielen von uns ist das eher so, fast, ich lege es ab, das ist erledigt oder halt eine passive Tätigkeit. Aber eigentlich ist schon vom Wort legen her aktiv. Wir machen da eine Handlung, wir übergeben das Gott. Und dann hoffen wir auch auf ihn. Auch das ist wieder aktiv. All diese Tätigkeiten sprechen unsere Aktivität an. Wenn wir also Gott unser Leben geben oder uns ihm unterstellen und in einer Beziehung zu ihm bleiben, dann fangen wir an, ihn Gott mit ganzem Herzen und ganzer Kraft zu lieben und unserem Verstand. Denn wenn wir uns mit unserem ganzen Leben unterstellen, dann ist eben auch unsere Kraft, unser ganzes Sein und unser Verstand mit dabei. Und dann geschieht es auch automatisch. Dann fangen wir an, die Nähe von Gott zu suchen, weil wir Gott gern haben, weil wir Gott lieben. So wie wir auch in einer Freundschaft drin, in einer Beziehung, in einer Ehe nach dem Partner suchen. Uns für ihn interessieren. Und so suchen wir dann auch mit Gott das Gespräch. Sehr oft einfach im Gebet, indem wir zu Gott beten und so die Beziehung wachhalten. Und es wird uns dann auch ganz wichtig zu fragen, was ist denn der Wunsch von meinem Gegenüber? Was ist der Wunsch von Gott? Was möchte er? Was ist sein Wille? Wenn wir das tun, dann wird das Auswirkungen auf unser Leben haben. weil Gott ja nicht nur einen von uns liebt, sondern uns alle, jeden Einzelnen. Wenn wir also Gott lieben, dann wird diese Liebe von Gott in uns hineinfließen und durch uns nach außen zu unseren Mitmenschen. Diese Liebe von Gott wird also uns betreffen und die Beziehungen zu unserem Nächsten, zu unseren Mitmenschen. Und deswegen sagt eben Jesus Christus, liebt Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit aller Kraft und ganzem Verstand. Und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Denn diese Gebote sind eigentlich nicht zwei. Es ist eins, was eng miteinander verknüpft ist. Amen. Ich darf mich von Ihnen allen verabschieden. Es war mir eine Freude, hierher kommen zu dürfen, bei Ihnen zu sein, mit Ihnen zusammen den Gottesdienst zu feiern. Und ich wünsche Ihnen einfach weiterhin einen wunderschönen Sonntag. Die Sonne scheint ja schon draußen. Ich hoffe, dass Sie es auch genießen können. Und ich kann Ihnen einfach jetzt noch den besten Wunsch mitgeben, nämlich den Segen von unserem Herrn und Heiland. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen wunderbaren Frieden. Amen.